Wir hören zur Predigt auf Gottes Wort. Ich lese einige Verse aus dem 1. Korintherbrief, dort im 14. Kapitel. Ich darf bitten, aufzustehen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, das würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ich liebe dir und ohne du kann ich nicht bin. Ich hoffe, Sie haben es verstanden, was ich Ihnen gerade eben sagen wollte. Ich liebe dir und ohne du kann ich nicht bin. Neulich habe ich diesen Satz gelesen als eine Liebeserklärung an eine Frau von jemandem, der Grammatik nicht so ganz mächtig war. Aber die Frau hat es verstanden, egal was da an komischen Formulierungen aus dem Mund herauskam. Ich liebe dir und ohne du kann ich nicht bin. Es gibt so eine Sprache des Herzens, da geht es nicht darum, ob diese Sprache korrekt herauskommt. Da geht es nicht darum, dass sie so ganz verständlich ist. Es ist Sprache des Herzens. Und das gibt es auch beim Gebet. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit einer Frau, die aus Russland kam, schon einige Zeit in Deutschland lebte. Und sie hatte so viele Fragen im Glauben. Und dann saßen wir zusammen. Später hat sie sich auch als Erwachsene taufen lassen. Wir saßen zusammen und haben uns so einigermaßen auf Deutsch unterhalten können. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, und jetzt beten wir. Dann habe ich ein Gebet gesprochen und dann hat sie gebetet, aber auf Russisch. Und sie hat gebetet und ich habe genau verstanden, obwohl ich kein Wort Russisch kann, ich kann das nicht. Ich habe verstanden, wie sie mit ihrem Herzen bei Gott war. Und hinterher hat sie zu mir gesagt, ich konnte nicht anders, ich musste in meiner Muttersprache beten. Wenn ich mich Gott gegenüber öffne, dann muss das aus dem Herzen kommen. Und da kann ich nicht überlegen, wie ist die Grammatik im Deutschen. Es gibt so eine Herzenssprache, auch eine Herzenssprache des Glaubens. Ich habe gerade aus der Bibel vorgelesen, da heißt es bei Paulus an mehreren Stellen Zungenrede. Und ich vermute einmal, dass die meisten von uns mit diesem Wort Zungenrede ganz wenig anfangen können. Glossolalie, glossolalein heißt es im Griechischen. Da geht es eigentlich nicht um die Zunge, also Zunge steht eher für Sprache. Glossa ist die Sprache, in Sprachen reden, in Sprachen beten. Bei dieser Zungenrede, die Paulus meint, also nicht irgendwas, was jetzt mit dem Organ Zunge besonders zu tun hätte, sondern da beten Menschen in ihrer Herzenssprache. Und das ist manchmal für andere unverständlich. Da beten Menschen so, wie Gottes Geist es ihnen ins Herz gelegt hat. Und das kann manchmal nach außen getragen unverständlich sein. Es gibt auch heute viele Christen, die das so praktizieren, dieses Sprachengebet. Ich war auch in Gottesdiensten dabei, wo Christen in Sprachen gebetet haben. Meistens waren das nicht so Gottesdienste in der Kirche, wie wir es heute Morgen haben, sondern es waren mehr so kleinere Versammlungen. Und in der Gebetszeit haben dann auf einmal manche in unverständlichen Worten gebetet. Ich sage das mal so ein bisschen als Beispiel, da betet jemand Bavo Siakudumisa. Bavo Siakudumisa. Keiner versteht es, was er da betet, aber es kommt tief aus dem Herzen von dem, der da betet. Bavo Siakudumisa. Und er weiß genau, weil es auch aus dem Geist Gottes kommt, es ist jetzt ein Gebet zu Jesus Christus hin, es ist ein Gebet zu Gott, unserem himmlischen Vater hin. Manchmal reichen einfach unsere Worte nicht aus, die wir haben. Bei uns ist es so, dass wir als Menschen einen durchschnittlichen Wortschatz als Erwachsene von ungefähr 12.000 Wörtern besitzen. Der passive Wortschatz bei uns, den wir alle haben, liegt bei ungefähr 100.000. Das heißt, wir haben eigentlich noch viel mehr Worte in uns drin, die wir aber oft gar nicht ausdrücken können. Beim Gebet, bei diesem Gebet der Sprachen, bei dieser Zungenrede, wie es der Paulus nennt, da kommt das nach oben, da wird das deutlich, da wird das zu Gott hingebracht. Und es ist eine Gebetsform, wo Menschen sich zutiefst mit Gott verbunden fühlen. Bavo Siakudumisa, diese Worte stehen übrigens auch bei uns im kleinen Liederbuch drin. Wir haben das kleine Liederbuch, aus dem wir vorhin gerade gesungen haben. Da gibt es ein Lied, das hat genau diese Worte, Bavo Siakudumisa. Es ist die Sprache Xhosa oder Xhosa aus Südafrika und es heißt, wir preisen Gott, den Vater. Und manchmal ist das tatsächlich so bei diesem Sprachengebet, dass da Menschen beten und reden in Sprachen, die sie gar nicht gelernt haben, die aber tief in ihnen und in ihrem Herzen verwurzelt sind zum Lob Gottes hin. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass es bei dem, was wir am Pfingsten gehört haben, dieses Pfingstwunder, dass da die Apostel, dass da die Jünger Jesu in unterschiedlichen Sprachen geredet haben, sodass die anderen etwas verstanden haben davon, dass das ähnlich war. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ganz wenige von uns nur praktizieren, vielleicht auch niemand, aber ich vermute einmal wenige von uns nur praktizieren, solch ein Gebet, das aus dem Herzen kommt. Es gibt ja verschiedene Gebetsformen. Andere kennen auch das Herzensgebet, das man so beim Einatmen sagt, Jesus Christus, beim Ausatmen erbarme dich oder Kyrie und beim Ausatmen eleison. Und dass man das so als Herzensgebet mitnimmt und das eine ganze Weile lang für sich betet und dabei merkt, wie ich mit Gott verbunden bin. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das, was Paulus hier von dem Sprachengebet erzählt. Aber es geht jetzt eigentlich gar nicht darum, was ist das genau mit diesem Sprachengebet? Da könnte man noch viel mehr dazu sagen, sondern dem Paulus geht es um was anderes. Strebt nach der Liebe. Und dann kommt er zum Herzstück der Gemeinde in diesem Kapitel, 1. Korinther 14, da geht es um den Gottesdienst. Und er sagt, strebt nach der Liebe auch in euren Gottesdiensten. Eure Gottesdienste sollen liebevolle Gottesdienste sein. Und jetzt sagt er den Christen damals in Korinth, was passiert, wenn ihr euch als Christen trefft, betet miteinander und jeder fängt an, in Sprachen zu beten und betet irgendwelche Worte, die andere nicht verstehen. Und dann kommt einer rein, der kennt das nicht, auch einer, der nicht im Glauben ist und der denkt, was ist denn hier los? Bin ich hier an den falschen Ort geraten? Ich kriege ja kein Wort mit. Paulus sagt, eure Gottesdienste sollen liebevoll sein. Und zur Liebe gehört dazu, dass diejenigen, die kommen, auch wenn sie fremd hineinkommen in die Kirche, dass die verstehen, worum es hier geht, dass die verstehen, was Gott ihnen sagen will. Da könnt ihr nicht in unverständlichen Worten beten oder reden. Liebevolle Gottesdienste. Wir haben jetzt im Moment parallel hier im Gemeindehaus zu diesem Hauptgottesdienst den Kindergottesdienst. Ich finde das so liebevoll, dass sich da Mitarbeiter die Mühe machen, die Botschaft von Gott für die Kinder zu übersetzen, dass es Kinder in ihrer einfachen Sprache mitverstehen können. Da wird anders geredet als jetzt hier im Gottesdienst. Was ich gerade eben alles gesagt habe, da hätte kein Kind mitkommen können. Das ist liebevoller Gottesdienst. Zur Zeit von Martin Luther wurden Gottesdienste auf Lateinisch gehalten. Da kamen Leute also in die Kirche hinein, haben viel Latein gehört, Es war damals unter anderem auch so, wenn der Priester bei der Einsetzung des Abendmahls die Wandlungsworte gesprochen hat, dann hat er auf Lateinisch gesagt, hoc est corpus Christi, das ist der Leib Christi. Und die Menschen, weil sie es nicht verstanden haben, haben gedacht, er sagt Hokus Pokus. Daher kommt unser Wort Hokus Pokus. Aus dem Gottesdienst, den Menschen nicht verstanden haben. Und sie haben gedacht, Hokus Pokus ist ein heiliges Wort, da steckt Zauberkraft drin, da kann man irgendwas machen, wenn man irgendwas verändern will. So unverständlich waren die Gottesdienste. Und dann lag es der Reformation am Herzen und Martin Luther am Herzen, dass in Deutsch gepredigt wird, dass in Deutsch gesungen wird, dass in Deutsch Gottesdienste gefeiert werden. Liebevolle Gottesdienste, die andere verstehen können. Und wie sind die Leute damals geströmt in diese Gottesdienste hinein, wo sie in ihrer Muttersprache hören konnten, was will mir Gott sagen? Liebevolle Gottesdienste. Hoffentlich, und ich denke, so ist das aber auch bei uns, bemühen wir uns immer wieder darum, dass Gottesdienste so sind. Manchmal kann man auch ganz anders, lieblos im Gottesdienst miteinander umgehen oder miteinander reden. Da kommt vielleicht mal wieder jemand in die Kirche, der schon jahrelang nicht mehr da war. Und wenn es dann von jemandem heißt, vielleicht so leise oder halblaut getuschelt, dass die sich hier auch mal sehen lässt, dann ist das sehr lieblos. Oder wenn wir so als Gottesdienstbesucher dann vielleicht ein bisschen von oben herab nur über die Gelegenheitschristen schimpfen oder reden, die halt mal so an Weihnachten kommen und nicht mehr, ist das auch lieblos. Freuen wir uns mit denen, die kommen und beten wir darum, dass sie verstehen, was Gott ihnen sagen will, auch in diesem einen Gottesdienst, zu dem sie kommen. Liebevolle Gottesdienste. Paulus sagt dazu, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Er selbst praktiziert dieses Sprachengebet für sich in seinem Gebetsleben sehr. Das wird auch deutlich im 1. Korintherbrief. Das gehört für ihn auch zu den Gaben des Geistes, dieses Gebet, das Gott ihm ins Herz gelegt hat, in fremden Worten. Er sagt aber am meisten, bemüht euch darum, dass ihr prophetisch redet. Wer prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und wenn das jetzt Paulus so sagt in diesem Bibelwort, das ich gelesen habe, prophetische Rede, das bedeutet nicht, dass über die Zukunft geredet wird. Das kann prophetische Rede auch sein. Aber prophetische Rede, das merken wir hier, heißt zuallererst, dass gewissermaßen eine Decke weggezogen wird, die über den Köpfen von manchen liegt, damit sie besser verstehen, was Gott dir zusprechen will, wo dich Gott ermahnen will, trösten will, erbauen will. Prophetische Rede ist manchmal so, dass Menschen klar sehen, das ist jetzt Gottes Wort an mich und das ist klar hören. Wenn ein Fremder, ein Ungläubiger oder Unkundiger einen Gottesdienst betritt, in dem prophetisch geredet wird, dann, sagt Paulus, würde er niederfallen auf sein Angesicht und Gott anbeten und bekennen, Gott ist wahrhaftig unter euch. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist nicht nur an die Prediger, nicht nur an die Pfarrer gerichtet, dieses Wort, sondern auch wir alle als Christen können in unserem Alltag in Situationen sein, wo wir etwas von Gott anderen deutlich weitersagen und weitergeben. Und ich möchte einmal wenigstens kurz diese drei Punkte ansprechen. Diese prophetische Rede von Gott kann trösten. Da erzählt eine Frau, als ihr Mann gestorben war. Da war so eine richtig große Verzweiflung bei ihr. Und in den Tagen nach der Beerdigung kam dann eine Freundin, die sie noch einmal besucht hat. Sie war schon öfter bei ihr. Und diese Freundin hat diese ganze Dunkelheit mitgespürt, die über der Witwe lag. Und dann sagt die Freundin zu ihr, jetzt beten wir. Komm, wir beten jetzt. Und dann betet die Freundin, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Diesen bekannten Liedvers. Und nach dem Gebet, da sagt die Frau, die trauert, ich habe bei diesem Gebet wieder etwas Licht gesehen. Da ist etwas Vertrauen hineingekommen. Hoffnung, ja, ich stehe in meines Herrn Hand. Und mein lieber Mann, der jetzt nicht mehr da ist, auch. ich will drin stehen bleiben. Das war ein Wort zur Tröstung. Ein Wort zur Tröstung, das hineingepasst hat in das, was jetzt hier ein Mensch erlebt hat und was für diesen Menschen genau in dieser Situation Gottes Wort für das Weitere war. Das prophetische Wort, sagt Paulus, bewirkt Tröstung und es bewirkt auch Ermahnung. Dieter Hühnlein, mein Vorgänger hier in Trogen, war ja nicht nur hier mein Vorgänger, er war das auch in Klingenberg am Main. Und wir haben uns natürlich schon öfter über Klingenberg am Main unterhalten, Dieter Hühnlein und ich. Und wir kennen dort auch einiges gemeinsam. Also er war dort nicht mein unmittelbarer Vorgänger, sondern einer der Vorgänger. Und da hat er erzählt, einmal war es dort so, wir hatten Abendmahlsgottesdienst und ich teile in der Kirche das Abendmahl aus, hat er erzählt. Und da steht ein Mann dabei, der verweigert das Abendmahl und ist zwar nach vorne gekommen, aber will kein Abendmahl empfangen. Und Dieter Hühnlein ist dann weitergegangen, hat das Abendmahl anderen gegeben. Und als der Gottesdienst zu Ende war, kam dieser Mann in die Sakristei der Kirche und hat ihn angesprochen und hat gesagt, als ich nach vorne gegangen bin zum Abendmahl, da ist mir meinem Gewissen so deutlich geworden, dass ich erst etwas vor Gott bekennen muss, beichten muss, etwas ins Reine bringen muss, bevor ich Abendmahl feiere. Deswegen habe ich es vorhin nicht genommen. Und dann hat er in der Sakristei das bekannt und vor Gott ins Reine gebracht und unter Gottes Vergebung gebracht, was ihm auf dem Herzen lag. Er hat gesagt, ich habe in der Predigt gemerkt, als sie gepredigt haben, das ist es, was Gott jetzt bei mir wieder gut machen will. Prophetische Worte, prophetische Rede, das gehört zu liebevollen Gottesdiensten dazu, auch wenn es wehtun kann, wenn da eine Ermahnung kommt. Prophetische Worte bewirken Tröstung und auch Ermahnung. Und das Dritte, das hier Paulus anspricht, die prophetische Rede, die bewirkt auch Erbauung. Wie oft durften wir das hier bei uns in der Gemeinde erfahren? Ich denke jetzt auch gerade so an die Haselbach-Freizeiten. Zweimal sind sie jetzt ja leider ausgefallen. Aber wie viel haben da unsere Mitarbeiter von ihrem Glauben weitergegeben, weiter erzählt in Bibelgesprächsgruppen, in Andachten am Abend, haben auch etwas erzählt, was ihnen Gott in ihrem persönlichen Leben bedeutet. Und wie oft habe ich dann gehört von Konfirmanden, dass sie gesagt haben, jetzt habe ich verstanden, dass Gott für mich da ist. Oder jetzt weiß ich, dass ich auch beten will. Das war etwas Erbauendes, das hat ihren Glauben aufgebaut. Manche haben auch so etwas gehört in der Predigt oder in Gesprächen mit anderen, dass sie gemerkt haben oder auch in der Seelsorge, ich dachte, ich muss Gott erst etwas vorweisen, aber ich muss es nicht. Gott nimmt mich wirklich an. Einer hat es damals so aufgeschrieben, das war für ihn so das, was ihn erbaut hat. Er hat es so zusammengefasst, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat und nicht ich muss es schaffen, dass Gott an mich glaubt. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat und nicht ich muss es schaffen, dass Gott an mich glaubt. Was für eine Erbauung, wenn einer merkt, nicht ich muss erst mich zur Geltung bringen vor Gott mit dem, was ich tue, mit irgendwelchen Dinge, auch fromme Dinge, ich muss es nicht, sondern Gott nimmt mich an. Wir haben gehört, liebevolle Gottesdienste in der Sprache so, dass die anderen hindurchhören können, was Gott ihnen sagen möchte, das ist prophetische Rede. Und ich möchte eigentlich damit enden, dass ich jetzt noch einmal sage, vielleicht verstehen wir auch, wenn wir das gehört haben, wie wichtig Gebet für den Gottesdienst ist. Dass wir immer wieder beten, auch für unsere Gottesdienste. Für das, was da gesagt und für das, was da gehört wird. Für die, die kommen und für die, die nicht kommen, dass sie vielleicht doch auch irgendwo wieder diese Sehnsucht im Herzen erfahren, einmal Gottesdienst zu besuchen und zu erleben, sich einladen zu lassen. Die Atmosphäre der Liebe, der Gegenwart Gottes, das sind Geschenke. Die können wir nicht machen, die können wir immer nur wieder erbitten von Gott. Amen.